Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine, so wie ich finde zumindest, eine der schönsten Geschichten, die uns die Evangelien zu bieten haben, die haben wir heute Vormittag zum Bedenken. Und zwar im Lukas-Kapitel im 19., im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Schwestern und Brüder, eine Geschichte mit unheimlich vielen Facetten, die leuchtet fast wie ein Prisma in allen Farben des Regenbogens. Da stecken Vorurteile drin, da steckt die Begegnung drin, da steckt eine Wende drin, da steckt sogar eine Berufsbeschreibung drin. Und vielleicht sogar eine Wertung oder eine Beurteilung dessen, was körperliche Größe oder Kleinheit auch ausmachen können. Der Zachäus, ein Zöllner. Ganz anders als heutzutage, wo wir unsere Bilder haben mit den Zöllnern, die sozusagen als Staatsbeamte eine Aufgabe erfüllen, waren die Zöllner im alten Römischen Reich und damit eben auch in Jerusalem eine ganz andere Art von Zeitgenossen. Manches ähnelt sich durch die Jahrtausende, manches ist unterschiedlich. Ähnlich war, dass die Staatsmacht Geld gebraucht hat. Das ist heute auch noch so. Nur damals, die Römer waren an manchen Punkten vielleicht sogar etwas gewitzter, als wir es heutzutage sind, denn der römische Staat lebte ja von den Steuern, die er eingenommen hat, auch und gerade in den eroberten Gebieten. Und wenn man die Kohle schnell auf der Hand hat, ist es natürlich angenehmer, als wenn es Ratenzahlung gibt. Deswegen haben die Römer damals an bestimmte Personen das Recht zur Steuereinhebung verkauft. Und Zachäus war so einer. Der hatte aus welchen Gründen auch immer ein gewisses Vermögen, das er einsetzen konnte. Und damit hat er sich einen Zollbezirk von den Römern gekauft. Wie alle seine Kollegen auch. Und auch dann wird es wieder menschlich, allzu menschlich. Der hat natürlich nicht nur die Steuern für die Römer eingetrieben, sprich das Geld, das er vorher verauslagt hat, sich wiedergeholt, sondern erstens wollte er ja auch leben. Und zweitens, wie alle Geschäfte auf dieser Welt, selbst die Staatsgeschäfte, sie müssen ja profitabel sein. Und so war es üblich, dass ausgerechnet diese Herrschaften, die die Bibel mit dem Berufsbegriff Zöllner bezeichnet, mit einer gewissen Macht ausgestattet, durchaus in der Lage waren, ihre Zeitgenossen auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Und zweifelsohne war Zachäus auch so einer. der in seinem Bezirk sicherlich mehr als das, was nötig war, als Wegezoll einkassiert hat. Das hatte verschiedene Folgen. Die eine Folge war natürlich, er konnte leben in Freuden und Saus und Braus. Und die andere, naja, wer wollte diese Freude schon mit ihm teilen? Die Nachbarn? Naja, denen hat er es ja auch abverlangt. Von großartiger Verwandtschaft lesen wir nichts. Also hat er natürlich in erster Linie Ablehnung erfahren. Du bist ein Kollaborateur mit den Besatzern. Du bereicherst dich an unserem Geld, das wir mühsam verdienen. Und wir haben nicht mal die Möglichkeit, gegen dich zu protestieren, weil du bist ja immerhin auch Funktionsträger des Staates. Da fragt man sich schon, warum übernimmt jemand ausgerechnet eine solche Position? Ist es die reine Geldgier, das Profitstreben, oder steckt da mehr dahinter? Und da kann man eine Menge hineininterpretieren. Für mich so ein Schlüsselsatz war, der Zachäus war klein von Gestalt. Und wie schnell wird jemand, der halt ein bisschen kleiner ist als andere, gehänselt, schon als Kind vielleicht, oder unterdrückt, körperlich oder seelisch. Und er versucht dann einen Ausgleich zu finden. Also ich könnte mir bei dem Zachäus schon gut vorstellen, dass er sagt, ihr habt mich so wie ich war sowieso nicht akzeptiert, also brauche ich eure Zuneigung und eure Nähe nicht, euch zeige ich's, wo der Bartel den Most holt. Nicht umsonst komme ich auf diese Interpretation. Denn normalerweise, wenn eine Menge am Straßenrand steht, und ein Korso mit Oldtimern oder ein Faschingszug beobachtet, ist es doch das Übliche, dass man diejenigen, die kleiner sind, nach vorne holt und sagt, na, über dich schaue ich ja sowieso drüber. Fängt mit den Kindern an. Genauso hätte es doch sein können, dass seine Zeitgenossen sagen, ach Zachäus, komm, du willst den sehen, wir auch, stell dich mal da vorne hin. Aber genau dieses Miteinander, das war ja vergiftet. Es war vergiftet durch Zachäus' Berufstätigkeit und sicherlich auch seine Geldgier. Und es war vielleicht schon vorher vergiftet aufgrund der Geschichte, die er mit seinen Mitmenschen hatte. Aber er war ja ein Gewitzter. Das erinnert mich ja fast wieder an das Ende der Geschichte von David und Goliath, wie es der Heinz Werb auf Unterfränkisch vor 20 Jahren veröffentlicht hat. Und schnallst dem Golli voll aufs Maul, der wiehert wie ein Schäsergaul, und du zeig ganz ein Zehrauspätz. Man soll einen Glenn nie unterschätzen. Und so ähnlich ist auch mit dem Zachäus. Der ist ja auch ein Kleiner, aber man darf ihn nicht unterschätzen, er ist findig. Und wenn ich schon nicht nach vorne komme, um diesen Mann, den alle sehen wollen, zu sehen, dann suche ich mir halt einen Aussichtsplatz, einen Maulbeerbaum. Und tatsächlich, Jesus kommt vorbei. Zachäus, mehr oder minder verborgen in diesem Maulbeerbaum, macht sich auch gar nicht großartig bemerkbar. Aber Jesus nimmt ihn wahr und dann diese Einladung, steig eigend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Nicht ich will, nicht ich könnte ja vielleicht mal, sondern Jesus macht in dieser Bewegung deutlich, ich muss, das ist ungeheuer wichtig, es ist wichtig für mich und es ist wichtig für dich, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Und Zachäus natürlich, der ja eigentlich immer nur die Erfahrung der Ablehnung gemacht hat, der kommt in die Gänge, steigt eilends runter und sagt, freilich lade ich dich ein. Du hast dich zwar schon selber eingeladen, aber das freut mich ja. So, und damit beginnt natürlich eine gewisse Spannung. Alle anderen, die das sehen, murren. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Da fragt man sich dann schon, ja, es hätte ja doch auch sein können, dass einer von denen, die unten steht, so mal en passant sagt, übrigens, wenn du heute Abend noch ein ordentliches Abendessen haben willst, ich würde dich einladen. Hat keiner gemacht. Und Jesus hat sich aber bei Zachäus eingeladen. Ausgerechnet dem. Ausgerechnet bei dem, der uns ausnimmt. Ausgerechnet bei dem, der mit den Römern kollaboriert. Ausgerechnet bei dem. Wofür strengen wir uns denn eigentlich an? Wofür versuchen wir denn innerhalb der Gemeinschaft den richtigen Punkt und die richtige Position zu finden und füreinander da zu sein? Warum ausgerechnet der? Das, was da hochkocht, ist nichts anderes als Eifersucht. Und das wissen wir ja. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Kennt man ja vielleicht sogar. Mehrere Kinder, Geschwister. Der eine funktioniert wunderbar, der andere ist das Problemkind. Wie reagieren wir als Eltern? Freilich, das Kind, das Probleme hat, bekommt naturgemäß mehr Zuwendung, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit. Und wie oft ist es dann unter Geschwistern oder auch in der Rückschau manchmal als Vorwurf an die Eltern zu hören, ja, ausgerechnet mit dem, der immer so chaotisch war, der alles Mögliche angestellt hat, mit dem habt ihr euch viel mehr abgegeben als mit mir, der sich immer bemüht hat, das brave Kind zu sein, gut in der Schule und, und. Und schon auch hier die Eifersucht. Eigentlich genau das Gleiche wie die Situation damals in Jericho. Sie murren und sie verstehen es zunächst nicht. Und man erwartet natürlich jetzt sofort eine Antwort Jesu, dass er begründet, warum er ausgerechnet zu diesem Zachäus geht. Aber es gibt diesen Einschub. Ausgerechnet der Zachäus, der immer in der Außenseiterrolle war, der tritt jetzt vor und sagt, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das sind sozusagen zwei Schubladen. Die eine Schublade ist das Vermögen, das er zu Recht erworben hat und von dem gibt er die Hälfte ab. Nicht an irgendjemanden, sondern an die, die es nötig haben. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, die ihm niemand zugetraut hätte. Und als nächstes die andere Schublade. In dieser Schublade ist vielleicht ein Zettelchen drin, wo drauf steht, Unrecht gut gedeiht nicht. Ne? Das hat er extra hineingelegt, weil er wusste, das ist nicht ganz rechtens in seinen Besitz gekommen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das ist sein Geständnis. Dass sein Leben nicht in Ordnung war. Dass er sich nicht so verhalten hat in seinem Beruf und Stand, wie es hätte sein sollen. Und es ist die Bereitschaft zur Wiedergutmachung, die eine Folge von so etwas ist, was wir als Reue bezeichnen. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Er führt zurück auf das, was Menschen wirklich verbindet. In Israel war es die Kindschaft nach Abraham. Da gehören wir alle zusammen. Und da darf sich eigentlich keiner außerhalb der Gemeinschaft stellen und es darf auch niemand an den Rand oder über den Rand der Gemeinschaft gedrängt werden. Auch dieser kleine, giftige Zwerg, der die Leute ausgenommen hat, gehört dazu. Eine Gemeinschaft muss in der Lage sein, auch solche Menschen einzubinden und zu ertragen. Das sagt Jesus im Blick auf die, die ihn natürlich und sicherlich begründet in der Vorgeschichte nicht akzeptieren konnten und nicht akzeptieren wollten. Und dann zum Schluss der wichtigste Satz. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Damit wird alles wieder in eine Beziehung gesetzt. Zu suchen und selig zu machen. Für das Volk Israel, für die Menschen in Jerusalem, war es doch klar, aufgrund dessen, wie ich mein Leben gestalte, wie ich meinen Glauben gestalte, wie ich die Gesetze erfülle, habe ich maßgeblichen Einfluss darauf, wie ich am Tag des aller Tage vor Gott bestehen kann. Ein solcher wie der Zachäus, der hätte dort nicht den Funken einer Chance gehabt, wenn sein Leben und sein Handeln und Tun auf die Waagschale geworfen wäre und auf der anderen Seite die Ansprüche, die Gott an die Menschen stellt, aufgelegt worden wären. Keine Chance. Das wussten seine Zeitgenossen. Und das war ihnen eigentlich auch ein bisschen wichtig, nach dem Motto, der soll seine Quittung schon kriegen. Und Jesus öffnet da eine Tür. Dafür, dass Menschen, ganz egal welche Geschichte sie hinter sich bringen, niemals verloren sein müssen. Wenn Menschen, egal wie fehlerhaft oder gar wie frevelhaft ihr Leben war, Gott in ihr Leben lassen, wenn sie sich von Jesus suchen lassen, so haben sie die Möglichkeit, selig zu werden. All das, was an Leid und Schuld sie auf sich geladen haben, all das, wo sie beteiligt waren an Ungerechtigkeit und Unfrieden, das kann verziehen werden. Das ist wie der verlorene Sohn, wie wir es vorhin gehört haben, wieder zurückkehren dürfen. Das eigene Leben, egal zu welchem Zeitpunkt, wieder neu anfangen dürfen. Selbst dann, wenn es erst im Angesicht Gottes ist. Ich habe als Kind, wenn ich im Gottesdienst war, früher beim Sündenbekenntnis, beim Gnadenzuspruch, immer ein Wort nicht richtig verstanden. Dort hieß es nämlich, darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes. Ich habe dieses grundlos nicht zuordnen können. War das jetzt so wie ein unendlich tiefes Wasser? Grundlos? Bodenlos? Oder war es anlasslos? Es hatte keinen Grund, keinen Anlass, diese Barmherzigkeit. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, es passt beides. Denn die Barmherzigkeit und Liebe Gottes ist sowas von unendlich und sowas von bedingungslos, also im doppelten Sinne grundlos, dass auch ein Zachäus, selbst der kleine oder große Zachäus in mir oder in dir, zurückkehren darf und selig werden darf, wenn er Gott in sein Haus aufnimmt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.